ARD.
Januar 1993. Der Funkspruch der Jan Hevelius. Die Tagesschau vom selben Tag.
Ein Fährunglück vor der Ostseeinsel Rügen hat vermutlich mehr als 50 Menschen das Leben gekostet. Die Hilfsmannschaften konnten 9 Überlebende bergen. Insgesamt waren bis zu 65 Personen an Bord. Mehrere von ihnen werden noch vermisst.
Mehr als 30 Jahre danach wird dieser Stoff nun aufwendig verfilmt. Wir sprechen heute darüber. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek und da könnt ihr uns auch gleich abonnieren. Wir informieren euch kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen, die direkt vor eurer Haustür spielen. Heute schauen wir in unserer Pomerania-Ausgabe sogar über die Grenze hinweg nach Polen, denn dort entsteht gerade eine neue Netflix-Serie mit dem Namen Hevelius. Es klingt tatsächlich, wenn man das mal auf den ersten Blick so liest, ein bisschen wie The Crown, daran hat es zumindest mich erinnert, was nämlich gerade in Swinemünde und an anderen Orten entsteht. Es gibt eine üppige Ausstattung, es wird an Originalschauplätzen gedreht und mit Hunderten von Mitwirkenden, und zwar der Untergang des Eisenbahnfährschiffes Jan Hevelius. Ja, und wir sprechen heute zum einen über das große Fernsehprojekt, zum anderen aber auch über die tatsächlichen Ereignisse von damals. Und darum sind auch heute gleich zwei NDR-Reporter meine Gäste. Herzlich willkommen Thorsten Münchberger und Mathis Klemme, beide aus dem Vorpommern-Studio Greifswald. Hallo ihr zwei.
Hallo, hallo Miri. Hallo.
Eine kurze Erklärung vielleicht, warum ihr beide heute da seid. Du, Mathis, du hast dich ja mit dem neuen Projekt beschäftigt, ne?
Ja, also das ploppte im vergangenen Jahr auf, dass Netflix die Serie drehen wird, also und den Stoff der Jan Hevelius behandeln wird, und dafür habe ich mich interessiert, und das dann auch in Swinemünde gedreht wurde, direkt vor der Haustür, also, und auch das Unglück, muss man ja sagen, liegt ja auch bei uns direkt vor der Haustür, deswegen habe ich mich dafür interessiert und da ein bisschen recherchiert.
Ja, und mit Thorsten haben wir tatsächlich einen richtigen Zeitzeugen bei uns. Du warst damals als erster Reporter vor Ort, meine ich, mich zu erinnern und gehört zu haben, muss ich sagen, weil ich war noch nicht da. Du musstest von dem Unglück tatsächlich berichten, ne?
Ja, das stimmt mir ja. Ich war damals ein ganz junger Kollege, ich hatte gerade mein erstes Berufsjahr hinter mir. Und dann bin ich als junger Reporter morgens angerufen worden von meinen Kollegen und bin dann nach Sassnitz gefahren. Es war ein unglaublich kalter Wintermorgen. Es war ein stürmischer Wintermorgen. Ich glaube, das Orkantief hatte Spitzengeschwindigkeiten von über 160 km/h. Es war Verena, so hieß das, die Wettererscheinung damals. Und es war nicht nur sehr windig, es war auch bitter kalt. Das sind so die Eindrücke, die mir immer wieder in Erinnerung kommen, wenn ich an diese zwei Tage mich erinnere, über die wir dann über das Fährunglück berichtet haben.
Das sind auch so Ereignisse, die vergisst man einfach nie, ne? Ich habe ja auch solche in meiner Erinnerung hier, also andere als du natürlich, aber das ist schon echt heftig, was das so ausmacht, ne?
Ja, es ist nicht nur die Erinnerung, sondern so im Nachhinein sage ich auch, dass mich diese Berichterstattung unglaublich geprägt hat, was den Umgang mit den Ereignissen vor Ort betrifft, was den Umgang mit den Menschen betrifft. Und das ist auch für mich sozusagen deshalb so wichtig, weil ich da gelernt habe, dass man nie als Reporter im Vordergrund steht, sondern dass immer das Ereignis, dass immer die Menschen, über die wir berichten, das Entscheidende und das Wichtige ist.
Und auf das Ereignis gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ja, für alle, die vielleicht auch zu jung sind oder sich auch gar nicht mehr dran erinnern können, ich muss sagen, bei mir war da auch nicht mehr so viel. Ich konnte mich später an die Estonia erinnern. Ich glaube, das war dann ein Jahr später. Aber vielleicht könnt ihr einmal zusammenfassen, einer von euch, was ist denn eigentlich genau passiert?
Also, das ist ein Schiff gewesen, die Jan Hevelius. Die war so 125 Meter lang. Das war eben eine Eisenbahnfähre, wie wir sie auch aus Sassnitz gekannt haben. Die pendelte jeden Tag eben zwischen Swinemünde und Istad hin und her, hat eben LKW nach Skandinavien gebracht, auch wieder zurück hier aufs Festland. Und die ist dann, ja, wann ist die gebaut? 1977 wurde die gebaut, da hatte sie ihre Jungfernfahrt, und gemächlich praktisch jeden Tag sozusagen im Einsatz gewesen. Benannt ist sie ja, vielleicht ist das auch ganz interessant, nach dem Danziger Astronomen Johannes Hevelius. So heißt er nämlich im Deutschen, also ein Deutschpole sozusagen. Und Thorsten hat es ja schon gesagt, das Schiff ist dann in den Orkan gekommen, in den Orkan Verena. Also knapp 170 Stundenkilometer und da musst du vorstellen, 4 Meter hohe Wellen. Also das peitschte richtig über der offenen See und und dann ist das Schiff untergegangen am 14. Januar 93 und seitdem sprechen auch die Polen davon. Das ist die polnische Titanic.
Ja, so klingt es so ein bisschen. Wenn du sagst, die polnische Titanic, also bei der Titanic sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Wie viele waren denn bei der Hevelius? Sag ich den Namen übrigens richtig?
Hevelius? Den Namen sagst du korrekt, Jan Hevelius. Auch die Polen legen großen Wert darauf, dass man das so ausspricht.
Okay.
Und was die Zahl der Opfer betrifft, also nach dem heutigen Stand der Dinge sind es 55 Menschen, die bei diesem Fähr und Glück ums Leben gekommen sind. Und wenn ich mich recht erinnere, Mathis, waren es 64, die an Bord waren. Also 10 oder 9 haben dieses Fähr und Glück überlebt. Und das ist zum Beispiel auch eine Erinnerung von mir. Damals im Sundkrankenhaus in Stralsund sind einige der Überlebenden behandelt worden. Man kann sich gar nicht vorstellen, mit welcher Demut diese jungen Männer dort also sich bedankt haben, dass sie gerettet wurden. Das ist, also wenn ich jetzt darüber erzähle, bekomme ich schon wieder Gänsehaut, weil das so ein zu Herzen gehendes Erlebnis gewesen ist. Ganz abgesehen davon, dass eben so viele Menschen ertrunken sind bei diesem Fährunglück, konnten einige gerettet werden. Aber was sie so durch ihre Stimmung, durch ihre Anteilnahme dann auch noch berichtet haben, das ist das, was mich damals unglaublich erschüttert hat.
Ja, das glaube ich.
Ja, Thorsten, du hattest es ja angesprochen. Es sind 9, die überlebt haben und unter den Toten, also wir gehen derzeit davon aus, 55 sind es. Da waren viele Fernfahrer, 28, dann waren auch noch 6 normale Privatpersonen, die dort mit der Fähre gefahren sind und der Rest, also das waren das waren 20 Besatzungsmitglieder, die da auch ums Leben gekommen sind, die dort überlebt haben. Das hat sich dann rausgestellt, die hatten eine besondere Kleidung an und dadurch konnte der Körper mehr Wärme speichern und die haben dann praktisch größere Chancen gehabt, in diesem 3 Grad kalten Wasser zu überleben. Also mir ist schon richtig kalt, wenn ich bei 15 Grad in die Ostsee gehe. Also und 3 Grad, das ist kurz vorm Frieren. Und
also so aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, also bei 3 Grad im Ostseewasser zu baden, dann hat man so eine Überlebenschance von einer halben Stunde.
Ja. Und das maximal, ist
absolut richtig, wie du sagtest, die hatten so besondere Thermoanzüge an, die eben auch wasserdicht waren und die Wärme auch gehalten haben. Und dadurch haben diese Besatzungsmitglieder eben auch überlebt, weil sie eben Zugriff auf diese Kleidung hatten. Und ich erinnere mich auch noch an eine Sendung, die wir gemacht haben mit den Leuten der DGZS, die damals auf der Arkona unterwegs waren, die waren kaum in der Lage, ihr Boot zu verlassen, um die Leute, die im Wasser schwimmen, also dann auch an Bord zu holen, weil es so ein unglaublicher Wellengang gewesen ist. Du sagtest vorhin, 4 Meter hohe Wellen, über 160 km/h Windgeschwindigkeit und dann hinzu kommt noch die Kälte. Und da musst du als Seemann also unglaublich erfahren sein, du musst auch abgebrüht sein, um dieses Risiko für dein eigenes Leben in Kauf zu nehmen, um andere Menschen aus dem Wasser zu holen. Es war so ein starker Wellengang, dass sie also die Leute fast nicht erreicht haben. Und ein normaler Rettungsring, der treibt ab. Also da hat man keine Chance. Deshalb sind die außenbords gegangen und haben die Leute mit der Hand an Bord gezogen.
Nun habe ich mir jetzt im Vorfeld irgendwie auch die Frage gestellt, ich meine, so ein Sturm, der kündigt sich ja an. Auch 93 war das ja den Wetterexperten dann durchaus schon bekannt. Wieso haben die denn überhaupt diese Reise in Kauf genommen? Haben sie sich so sicher gefühlt? Weiß man das?
Naja, das kann ich aus meiner Erinnerung erzählen. Wir haben ja damals auch sehr viel im Nachhinein recherchiert. Wegen der Orkanwarnung sind zum Beispiel die Fährschiffe, die von Sassnitz aus normalerweise starten, nicht in See gestochen. Die sind nicht losgefahren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für polnische Schiffe. Der Kapitän hätte den Hafen Swinemünde gar nicht verlassen müssen, wegen der Orkanwarnung. Also der Sturm, der war angekündigt. Und das ist, glaube ich, auch die besondere Tragik bei diesem Fährunglück. Es ist nicht überraschend passiert. Es hätte wirklich vermieden werden können.
Ja, das ist ja eine Sache, dass es eben ein starker Orkan war, also wie wir ihn hier selten erleben, aber das Gericht, ein polnisches Gericht hat ja 1999 dann auch gesagt, die hätte nicht auslaufen dürfen, weil sie eben auch einen Schaden gehabt hat. Wenige Tage zuvor, also in Istad, ist sie ja gegen die Kaimauer gefahren und da war dann diese Heckklappe beschädigt und dann musste die erstmal in die Reparatur und die sollte schnell gehen, weil dann das Schiff auch wieder nach Istad zurück sollte, also wieder in normalen Betrieb rübergehen und das war ja dann nicht der erste Unfall. Insgesamt hatte die ja schon 28 Unfälle. Fünf waren da richtig gefährlich auch, also auch wo sie schon eine Schräglage gehabt hat. Und offenbar haben die in der Werft in Swinemünde eben zu hastig repariert, notdürftig repariert. Und es gibt Berichte, dass die ja schon mit leichter Schlagseite an ihrem letzten Tag sozusagen Swinemünde verlassen hat.
Ach krass. Das heißt, kann man sagen, das ist so der Grund, warum sie untergegangen ist, also neben dem Sturm, dass da einfach erhebliche Mängel waren, ja, schon im Vorfeld?
Da waren Mängel, also und das hat das Gericht ja auch gesagt, dass an eine Sicherung an der Heckklappe eben nicht ordnungsgemäß repariert wurde.
Du hattest ja gerade den Tag erwähnt oder das Jahr erwähnt, an dem das Gericht das festgestellt hat, 1999. Der Unfall war 93 und an der Zeit, also die 6 Jahre, die vergingen, kann man ungefähr auch absehen, welche Tragweite dieses Unglück hat und wie lange es die Gerichte beschäftigt hat. Wir haben damals auch im Nachhinein berichtet und ich hatte das Glück, mit einem polnischen Kameramann unterwegs zu sein, der sehr gut Deutsch sprach. Und dann waren wir auch vor dem Seegericht in Danzig und die waren unglaublich, wie soll ich das beschreiben, nervös und waren auch nicht entgegenkommend, was jetzt eine ganz normale Berichterstattung betrifft, eben wegen dieser unglaublich angespannten Lage, dass der Kapitän die Entscheidung hatte, nicht auszulaufen, trotzdem ausgelaufen ist, wegen des Orkans und natürlich auch wegen des havarierten Schiffes, was eigentlich nicht in Ordnung gewesen ist. Und ich glaube, ihr kennt es auch, die Jan Hewelisch hatte auch diesen Spitznamen Jan Havariusz, weil sie eben so viele Unfälle schon erlebt hatte. Und das alles macht insgesamt deutlich, also was das für eine Tragik gewesen ist, was das für eine unglaublich komplizierte Situation gewesen ist. Und vielleicht noch so als kleine Ergänzung, damals haben wir in Danzig dann auch Familien besucht, die durch dieses Fährunglück betroffen gewesen sind. Und das eben auch viele Jahre danach. Und da habe ich so als junger Mensch auch gemerkt, wie dieses Unglück in viele Familien hineingekommen ist und dass die unglaublich schwer damit zu tun hatten, dass ihre Männer bei diesem Unglück eben ertrunken sind. Was hätte vermieden werden können? Ja. Das darf man nicht vergessen dabei. Ja, klar.
Du hast ja eben auch gerade von der Nervosität dort gesprochen beim Gericht da in Danzig und das spürt man auch in Dokumentationen sowohl auf deutscher Seite als auch auf polnischer Seite, dass viel spekuliert wurde, auch über die Zahl der Toten, also wie viel dort ums Leben gekommen sind. Also Stand jetzt sind es ja 55, hatten wir ja eben darüber gesprochen, aber da gibt es ganz viele andere Aussagen noch irgendwie, dass es eben mehr Opfer gegeben hat, als die auf der Passagierliste dort gestanden haben. Und da gibt es Fernfahrer, die haben da übereinstimmend auch berichtet, also dass sie Stimmen aus einem Container gehört haben, also dass da eben Flüchtlinge in diesem verplombten Container gewesen sein sollen. Also mehrfach haben sie darüber berichtet oder haben das wahrgenommen auf dem Schiff. Und auch der Zoll in Istad, der hatte auch immer wieder Illegale aufgegriffen, die eben von dem Schiff runterkamen, die sich dann versucht haben, dort eben nach Skandinavien abzusetzen. Und was ich in meinen Recherchen dann auch entdeckt habe, da wurde öfter mal gesprochen, es gab auch wohl 4 Autos, also 4 Pkw, die auf der Fähre gewesen sind, aber überhaupt nicht in den Ladepapieren verzeichnet worden sind. Also da gibt's ganz viel Spekulatives und viele Gerüchte und möglicherweise könnten das dann auch noch mehr Opfer gegeben haben.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das klingt jetzt so nach der Schlussfolgerung. Es könnten auch noch mehr gewesen sein, ne, von denen man eben nichts weiß. Jetzt hattest du, Thorsten, eben auch gesagt, die DGZRS, also Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, war auch mit Schiff vor Ort, hat geholfen. Waren denn noch andere Deutsche oder andere überhaupt, wer war alles beteiligt an dieser Suche? Das muss ja eine riesengroße Rettungssuche Personensuche gewesen sein.
Also die DGZRS waren diejenigen, die auch zuerst rausgefahren sind vom Hafen in Sassnitz. Und wir waren damals als Team, also das Kamerateam und ich, wir waren in Sassnitz an der Kaikante und haben dann gesehen, wie die ersten Geretteten dort an Land gebracht wurden. Außerdem war noch eine Hubschrauberstaffel unterwegs. Es wollten zuerst die Piloten von Stralsund, also Paro, vom Marinestützpunkt Paro aus dort helfen. Das wurde dann aber abgesagt und es kam dann die Rettungsflieger aus Glücksburg, die dann per Hubschrauber dort unterwegs gewesen sind. Später gab es dann doch noch den Einsatz der Hubschrauber aus Paro und auch eine Militärärztin, die dann auch das Glück hatte, einen Menschen zu retten, einen Seemann zu retten. Und darüber hinaus ist natürlich vieles dann auch über Paro gelaufen, weil dort eben die Hubschrauber landen konnten. Es war eine Entfernung, die am günstigsten gewesen ist zur Unglücksstelle. Und insofern haben wir also die DGZRS, dann die Hubschrauber, die dort unterwegs gewesen sind und natürlich dann auch als medizinische Hilfe das Sohn-Krankenhaus damals in Stralsund.
Ja, und die Hans Lücken war, glaube ich, auch noch von der Greifswalde Oi, also das Rettungsschiff war ja auch noch wohl vor Ort.
Ne? Mhm. Und es gibt von der DGZRS, glaube ich, hattest du gesehen, Mathis, ne, einen Film über die Rettung?
Ja, da gibt es eine Dokumentation direkt auf der Seite von der DGZRS und die haben Zeitzeugen, also Überlebende, also zwei Überlebende von der Jan Hewiljusz dabei und eben auch von den Rettungskräften, wie die das erlebt haben. Mhm. Und die schildern genau das Gleiche, was Thorsten auch gesagt hat mit der kalten Ostsee, dass wirklich die Finger steif werden, dass das diese Nässe, diese Kälte, also man einfach schon fast irgendwie gelähmt ist, irgendeinen Handschlag zu machen. Also das waren unheimlich schwierige Bedingungen auch für die Retter.
Genau, und also wir haben auf jeden Fall euch den Link zu dieser DGZRS-Doku natürlich auch mit in unsere heutigen Shownotes gestellt. Thorsten, wie hast du das damals erlebt? Du hast gesagt, du hattest einen polnischen Kameramann dabei. Wie war denn sonst überhaupt die Zusammenarbeit zwischen Deutschen und den Polen?
Na, die Zusammenarbeit mit dem polnischen Kameramann, die entstand ja erst nachdem das Unglück entstanden ist und wir dann versucht haben, so etwas wie eine Nachlese zu machen, also betroffene Familie zu besuchen oder eben auch über die Gerichtsverhandlungen dort in Danzig zu berichten. Als wir über das Ereignis an sich berichtet haben, da hatte ich natürlich ein Kameramann-Team hier aus Mecklenburg-Vorpommern. Das waren auch zwei ganz erfahrene Leute. Und was mich dann auch, das ist wieder so ein Empfinden, was dann wieder wach wird, was mich damals auch beschäftigt hat. An sich, wenn man so zum Dreh unterwegs ist, wird immer viel erzählt. Und wir haben an diesem Tag kaum etwas gesprochen. Also so diese Betroffenheit allein nur durch das, was man gesehen hat, die war so ausgeprägt. Und ich erinnere mich auch noch, als die Arkona dann, also das DGZRS-Schiff in Sassnitz angelegt hat, als dann der erste von den Geretteten dann über die Kaikante an Land gebracht wurde. Es war, also die Journalisten, die dort gewesen sind, es war absolute Ruhe. Es hat keiner irgendwas gesagt und es hat auch keiner irgendwie jetzt versucht, Interviews zu machen, sondern es war, also diese Betroffenheit, die konnte man vor Ort richtig spüren, die konnte man erleben. Und das ist natürlich auch das, was mir so sehr in Erinnerung geblieben ist damals. Wie gesagt, ich war gerade mal ein Jahr in meinem Beruf unterwegs.
Weißt du noch, wie alt du warst?
Na, 93, da war ich, bin ich 27 gewesen noch.
Oh. Spannend, ne? So wie den vom jungen Thorsten zu hören. Ja, konnte das Schiff dann letztendlich am Ende gehoben werden oder was ist mit dem Wrack passiert?
Nein, die Jan Hewiljusz ist gesunken und die ersten Bilder, die dann auch über das Unglücksgeschehen zu sehen waren, da sieht man sie Kiel oben treibend. Man sieht noch den Frontantrieb von dem Schiff, also die Frontschrauben und der Kiel treibt oben und das waren so die ersten Aufnahmen, die aus dem Hubschrauber gemacht werden konnten. Die Jan Hewiljusz ist dann gesunken und liegt liegt jetzt, glaube ich, auf 25 Meter Tiefe.
25 Meter tief, ja, ja, so ungefähr 35 Kilometer nordöstlich von Rügen.
Genau, ist natürlich heutzutage bei Tauchern begehrt. Aber sie wurde nicht geborgen und es wurde dann durch Untersuchungen vor Ort versucht, so die tatsächliche Unglücksursache für diesen Untergang festzustellen, was meines Wissens aber auch dann mehr, also nie vollendet wurde.
Also es gab wohl schon relativ zeitnah nach diesem Untergang der Hevelius, ja, Druck auch von deutscher Seite, auch von skandinavischen Ländern, dieses Schiff ja auch zu bergen, zu heben, weil das unmittelbar in der Fahrrinne lag oder neben der Fahrrinne, also nicht weit, würde sozusagen eben die Schifffahrt dort gefährden. Und deswegen haben die darauf gedrungen, dass es nicht passiert. Polen sagte damals, alles zu teuer, können wir nicht bezahlen. Dann gab es aber mal den Versuch, das Schiff zu heben. Da ist dann praktisch der Deckbereich irgendwie kaputt gegangen, also die Aufbauten sozusagen. Deswegen ist das heute richtig fragil, einsturzgefährdet. Und ja, da muss man sagen, also wenn man dort tauchen will, muss man sich im Klaren sein, dass da auch letztendlich auch durch Korrosion, 30 Jahre liegt das Schiff da ja schon auf dem Meeresgrund, dass dort auch Teile abbrechen könnten und sozusagen Menschen gefährden, verletzen, aber die könnten auch ums Leben kommen. Da sind ja auch Taucher schon ums Leben gekommen.
Ach ja, okay.
Ja, also 2006 kann ich mich erinnern, ein polnischer Taucher, der hatte wohl ein Schwächeanfall, ist dabei gestorben. 2 Jahre später, dann also 2008, da war ein Sporttaucher dann unterwegs. Der hat seine Lampe aber verloren, also so seine Kopflampe, und hatte auch keine Sicherheitsleine. Der hat sich dann einfach verirrt und fand aus diesem Wrack wohl nicht mehr wieder raus. Und 2 Wochen später hat man dann ihn gefunden und dann geborgen.
Das ist aber auch wirklich, auch das erinnert tatsächlich ein bisschen an das Wrack der Titanic, wo es ja auch immer, hatten wir letztes Jahr erst. Also es ist schon krass, wie das da vonstatten geht.
Auch die Nachrichtensendungen des heutigen Tages waren von dem Fährunglück vor der Insel Rügen beherrscht. Wir versuchen jetzt mal eine Schaltung zum Stützpunkt des Marinehubschraubergeschwaders 18 nach Paro bei Stralsund. Dort ist Thorsten Münchberger. Jetzt ist ja inzwischen Dunkelheit. Ist die Suche heute Nachmittag noch erfolgreich verlaufen oder gibt es keine neuen guten Ergebnisse?
Soweit wir hier wissen, ist die Suche nicht weiter erfolgreich gelaufen. Es bleibt bei den 54 Vermissten und 9 Überlebenden, die bisher nach der Schiffskatastrophe geborgen wurden. Wir haben weiter keine Informationen. Der neueste Stand ist, dass das Schiffswrack gegen Mittag gesunken ist. Es liegt etwa 3 Meter unter der Wasseroberfläche und damit sind die Chancen auch für eventuell noch Überlebende relativ gering.
Ja, Thorsten, das warst du mit deiner, ich glaube, allerersten Live-Schalte auch für das Nordmagazin. Trauriges Thema. Was löst das denn jetzt bei dir aus, wenn du das hörst heute?
Naja, als ich das gerade eben gehört habe, ich habe die Schalte ja nicht allein gemacht, sondern zusammen mit Sibylle Rothe, mit meiner Kollegin, also damals waren wir beide junge Kollegen. Mhm. Und was mir sofort in Erinnerung gekommen ist, wir waren beide so sehr erschöpft, weil wir schon seit dem frühen Morgen unterwegs gewesen sind, den ganzen Tag bei dieser Kälte unterwegs gewesen sind, dann ist es natürlich auch so, dass so ein dramatisches Ereignis, das hinterlässt auch Spuren bei dir als Reporter, wenn du unterwegs bist. Und ich weiß noch, ich habe unglaublichen Hunger gehabt. Ich war absolut durchgefroren und wir beide, also meine Kollegin und ich, wir waren alleine dort. Es waren noch 2 Techniker, die dann die Schalte möglich gemacht haben und ansonsten war niemand mehr da. Und wenn man nach so einem Tag völlig alleingelassen dann dort steht, dann kann man vielleicht erahnen, dass wir beide also richtig erschöpft gewesen sind. Das ist das, was mir immer wieder einfällt. Und ich hoffe, ich kann das jetzt so schildern, dass es auch für Leute nachvollziehbar ist, die nicht in unserem Metier arbeiten. Aber ich war unglaublich aufgeregt vor dieser ersten Live-Schalte. Und ich erinnere mich auch noch so, dass kopfabwärts habe ich nichts mehr gespürt. Also ich war also auch von dieser Anspannung her unglaublich gefordert. Und ich bin froh darüber, dass ich mich bei dieser Schalte nicht versprochen habe und dass das dann so aus rein technischer Sicht so sehr gut über den Sender ging. Was mich dann im Nachhinein immer noch beschäftigt ist, dass diese, also mittlerweile wissen wir ja, dass es 55 Menschen gewesen sind, ist ein Eindruck, der immer wieder auftaucht. An diesem Tag sind unglaublich viele Bestattungswagen auf das Flugfeld gerollt und haben dann die Toten, die auch geborgen wurden, abgeholt. Und das war so für mich ein Ereignis, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, diese Leute, die dort abgeholt werden, diese Seeleute, welche oder wie viele Familien sind davon betroffen? Welches Schicksal, welche Dramatik bringt das in das ganz private Leben dieser Seefahrerfamilien? Das ist auch das, was mich an diesem Tag so unglaublich intensiv beschäftigt hat.
Ja, und auch bei den Familien, also die Angst, ob man dann wenigstens noch die Leiche übergeben bekommt sozusagen. Es sind ja nicht alle gefunden worden.
Sind
also
nicht alle geborgen
worden. Viele Familien haben ja bis heute oder warten bis heute, dass es die sterblichen Überreste gibt. Also 37 sind ja nur geborgen worden.
Nun lasst uns nochmal zusammen zurückgucken. Du hast jetzt gesagt, ihr wart den ganzen Tag vor Ort. Da würde mich auf jeden Fall interessieren, wann habt ihr denn davon erfahren? Aber vielleicht, bevor wir das beantworten, erstmal die Frage, wann ist denn überhaupt dieses Unglück passiert?
Ne, Thorsten hat es eigentlich schon gesagt, in den frühen Morgenstunden. Ja. Musst dir das so vorstellen, die Fähre ist schon mit Verspätung aus Swinemünde abgefahren. Also die sollte, glaube ich, so um 9:30 abends starten. Das wurde dann so um 11:30 sollte die dann los und war dann vor Rügen, also vor Jasmund, da diese 35 Kilometer vor Rügen dann unterwegs und hat dort wohl leichte Schlagseite dann bekommen. Das war so gegen 4:30. Und da gab es dann auch schon die ersten Bitten von der Brücke, also dass die Passagiere sich einfinden sollen und sich sammeln sollen bei den Rettungsbooten, weil es da Probleme eben gibt. Und irgendwann haben sie dann festgestellt, da gibt es die Probleme mit der Ladung, haben dann so einiges versucht mit Ballastausgleich. Das war wahrscheinlich dann auch der Fehler letztendlich, dass das Schiff dann untergegangen ist. Also das Schiff bekam eben richtige Schlagseite. Dann gab es einen Funkspruch gegen 4:37 Uhr ganz exakt, dass dieses Schiff dringend Hilfe braucht, also mit der Bitte um Hilfe, also sofortige Hilfe. Und da war dann auch zu hören, rufst du jetzt nach Mayday? Und da hat er gesagt, also der Kapitän auf der Jan Heviljusz, ja. Ja, man hört da einfach diese ganze Anspannung des Kapitäns halt, der dann da ruft, dass es die polnische Fähre Jan Heviljusz ist, eben mit starker Schlagseite auf der Backbordseite. Also man muss sich das vorstellen, diese Fähre, die hat schon in 70 Grad schräg gestanden. Also da fehlte nicht mehr viel und dann hätte sie auf der Seite in der Ostsee gelegen schon. Also und das dauerte ja dann auch nicht mehr lange, bis sie dann auch tatsächlich Kiel oben dann trieb. Das war dann noch eine halbe Stunde ungefähr. Also es gab mehrere Notrufe per Funk, also diese Mayday-Rufe. Irgendwann kurz vor 6 war das, so geht das aus den Aufzeichnungen hervor, war dann auch das Schiff nicht mehr auf dem Radar zu sehen, eben weil eben die Sendeanlagen schon unter Wasser gewesen sind. Untergegangen ist dann das Schiff so gegen Mittag, so kurz nach 11 wohl.
Und wann habt ihr da jetzt von erfahren, Thorsten?
Ja, es ist ja so, damals 1993, sind da 30 Jahre, sind das ja, ne? Hm. Da gab es noch kein Handy und kein SMS und Internet, überhaupt nicht. Hm. Ich hatte damals als Diensttelefon so ein C-Netz und bekam morgens, das war so gegen 6, einen Anruf von meinem Kollegen aus Rostock. Wir hatten ja damals unsere Fernsehzentrale in Rostock und die hatten das über die Polizei, über die Wasserschutzpolizei, über den Notruf, der dort abgesetzt wurde, mitbekommen, dass da diese Schiffskatastrophe vor Rügen stattfindet. Und dann bin ich losgefahren. Also ich war etwa gegen 7, glaube ich, in Sassnitz, 7:30, und habe mich dort mit dem Team dann auch getroffen, das eben die ersten Bilder liefern konnte.
Wahnsinn, also sehr schnell. Das heißt, du hast das alles tatsächlich direkt vom Hafen aus gesehen? Konnte man das sehen oder war das zu weit weg?
Naja, wir haben uns dort an der Anlegestelle dann getroffen, die für den Notfall vorbereitet war, wo eben die Menschen, die geborgen werden können, übergeben wurden. Das war relativ schnell einsehbar. Da standen Krankenwagen schon und waren dort eben also vorbereitet. Insofern war das für uns auch relativ einfach zu finden. Und wir haben natürlich von Sassnitz aus, also von dem Stadthafen, nicht viel gesehen. Ich habe eben nur in Erinnerung, was für ein unglaublich stürmischer Tag das war und wie kalt das gewesen ist. Also so viele Sachen konnte man sich gar nicht anziehen, um da nicht zu frieren.
Hm. Oh Mann. Was ist dir denn neben der Kälte besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, das sind eigentlich so, im Wesentlichen sind das drei Sachen, die mir, also mir ganz, ganz privat als Reporter in Erinnerung geblieben sind. Die eine Sache hatte ich vorhin schon erzählt, wie das normalerweise so bei öffentlichen Anlässen üblich ist, wenn viel Journalisten da sind, dass da immer Hektik ist und jeder drängelt so ein bisschen und will mit der Kamera weiter vor oder mit dem Mikrofon weiter vor. Das gab es an diesem Tag nicht. Also wir haben ganz ruhig dort gewartet, als das Schiff angelegt hat, die Arkona und dann die ersten zwei waren das, glaube ich, übergeben wurden. Da hat keiner gedrängelt, es war ruhig, also unter den Leuten, die das beobachtet haben. Der zweite Eindruck, der mir so sehr in Erinnerung geblieben ist, ist die Kälte. Also das ernüchtert unglaublich, wenn man da ist und du frierst einfach. Du musst dich so konzentrieren auf deine Arbeit und das fällt besonders schwer, wenn man eben so friert. Und der dritte Eindruck, der eben auch so unauslöschlich für mich geblieben ist, sind die Seeleute, die drei, die auf der Arkona gewesen sind, die also mit einer derart großen, ausgeprägten Routine das alles gemanagt haben und die, nachdem sie diese beiden Seemänner übergeben haben, wieder rausgefahren sind. Das hat in mir auch so eine Achtung vor deren Arbeit erzeugt. Das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig in Worte schildern. Aber wenn man vom Hafen aus diese tobende See sieht, wenn man selbst das kühle, kalte, also Kälte tut ja auch weh, wenn man dieses, also im Gesicht, wenn man dieses Wetter erlebt, dann kann man nur die Leute bewundern, die dann wieder rausgefahren sind.
Mhm. Auf jeden Fall. Sind bei dir im Nachhinein Fragen zum Unglück noch offen geblieben? Oder hast du ja auch gesagt, du hast danach sehr viel noch über die Hinterbliebenen, ne, und auch nachher von dem Gerichtsprozess berichtet?
Na, was, also über den Gerichtsprozess konnten wir nicht berichten, da wurden wir nicht zugelassen. Wir haben versucht, vorher mit dem Gericht so den aktuellen Stand der Dinge zu bekommen und sie waren eben unglaublich nervös, wie ich vorhin erzählt habe, weil nicht mal der Gerichtssprecher irgendwas gesagt hat. Was für mich so entscheidend gewesen ist, die Frage, die mich auch heute noch beschäftigt, ist: Was hat den Kapitän damals bewogen, überhaupt also abzulegen und loszufahren? Also jeder einfache, normale Menschenverstand hätte das also verbieten müssen. Also bei einem Orkan, der sich ankündigt, mit einer Fähre, die nicht ganz intakt ist, das weiß der Kapitän natürlich viel besser als jeder andere, mit diesem Schiff dann loszufahren, diese Frage wird auch, glaube ich, nie beantwortet werden, was die Motivation für den Captain gewesen ist, das Leinenloskommando zu geben und dann abzulegen.
Der hat auch nicht überlebt wahrscheinlich, ne?
Nein, der Kapitän, der ist nicht am 14. geborgen worden. Zwei Wochen später ist der wohl erst entdeckt worden und und er gehört also zu den Toten.
Genau, und man kann ihn also nicht mehr befragen, was ihn tatsächlich, also diese Frage bleibt ungeklärt. Mathis, wo warst denn du damals? Kannst du dich, also ich habe ja schon eingangs erwähnt, ich konnte mich daran jetzt nicht erinnern, aber ich war auch erst nicht 27, sondern ich glaube, 13. Wie war das bei dir? Wo warst du?
Na, ich war Anfang 20, lebte damals noch nicht in Vorpommern, aber natürlich Auch ich habe davon gehört, von diesem Unglück und von dem Untergang dieser Fähre. Zumal ich kurz vorher erst mit einer Fähre gefahren bin, allerdings nicht auf der Ostsee, sondern über einen Kanal, also über einen Ärmelkanal, und kann mich da eben auch an so eine Passage dann eben erinnern, also gerade wenn es ein bisschen wellig ist, und konnte das auch nachfühlen dann, also wie den Menschen da zumute gewesen sein musste, wenn dort ja das Schiff kippt und auf die Seite sich legt und man dann im kalten Wasser ist. Also das war damals auch bei mir Gesprächsthema. Also man hat sich dort die Dokumentation angeguckt, auch das Nordmagazin damals gesehen, aber an Thorsten konnte ich mich nicht mehr erinnern. Und aber da haben ja, da hat ja die Tagesschau viel drüber auch berichtet, und auch Brennpunkte gab es. Und da hat man sich dann informiert, weil das eben ein Thema ist, das hat viele berührt.
Spoilerwarnung an dieser Stelle. In den kommenden Minuten reden wir bei MV im Fokus über einen international bekannten Streamingdienst. Doch wisst ihr was? Serien, Filme und spannende Dokus, das können wir von der ARD schon lange. Und bei uns gibt's das Ganze sogar kostenlos. Schaut mal in die ARD-Mediathek. Da gibt's Serien wie Babylon Berlin oder Davos und neue Dokus über die Swifties, die Superfans von Taylor Swift. Den Link zur ARD-Mediathek, den findet ihr selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Die ARD-Mediathek, die könnt ihr aber auch kostenfrei über das Internet oder über die App auf dem Handy gucken. Oder falls ihr einen Smart-Fernseher habt, dann auch dort zu Hause einfach per App runterladen auf den Fernseher. Und dann könnt ihr wunderbare Serien anschauen. Jetzt ist es ja auch wirklich krasser Stoff, was ihr hier eben geschildert habt. Und für eine Verfilmung, sage ich jetzt mal, wir gucken jetzt mal auf die Netflix-Produktion, die da geplant ist. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen, möchte ich sagen. Was ist denn jetzt genau geplant? Ich glaube, Mathis, du hast dich da so ein bisschen umgehört. Was weiß man? Was wird da genau verfilmt?
Also, das ist ein ganz emotionaler Stoff, und wo ich mir sage, der bietet auch richtig viel Stoff für einen Thriller. Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, also möglicherweise mehr Opfer, und dass Netflix da eben das Drehbuch auch hin schreiben wird oder geschrieben hat sozusagen, dass man sagen kann, also da ist mehr als eine Katastrophe, die dort verfilmt wird. Es war ja kurz nach der Wende, also 3 Jahre nach der politischen Wende damals, und da ist vieles drunter und drüber gegangen. Und ich nehme an, Netflix hat da nicht viel drüber gesprochen, was der Inhalt sein wird. Also da gibt's noch nicht so viel zu sagen. Und aber das sind so meine Vermutungen, dass das einfließen wird in diese Serie. Also 5 Teile sind da geplant, also die abgedreht werden sollen. Und da sprechen die Macher eben in Superlativen. Also das ist eben die größte, die komplexeste Serienproduktion in Polen der vergangenen Jahre. Also so wird das beschrieben. Und ja, wenn man sich das mal anschaut, also innerhalb von 8 Monaten soll gedreht werden an mehr als 100 Tagen. Also das ist schon ordentlich, was da dann ja durch die Kamera läuft sozusagen. Und im Januar hat das dann begonnen, der Dreh. Das war auch bei uns direkt vor der Haustür in Swinemünde, nämlich. Okay. Da ist im Fährhafen gedreht worden und auch auf einer Fähre. Also quasi, das ist einer der Originalschauplätze, wo das Set aufgebaut wurde und wo dann 2 Wochen gedreht wurde. Auch Statisten sind dort eingeladen worden. Also die brauchte man dann eben auf der Fähre auch.
Es ist aber eine fiktive Serie, ne? Also keine Dokumentation, wie es die ja schon gab, ne? Sondern das vielleicht auch nochmal.
Also da muss man wirklich sagen, und das betont auch Netflix, das ist angelehnt eben an das Fährunglück von 1993. Da ist vieles ausgeschmückt, weil sicherlich auch vieles nicht rekonstruieren lässt, was auf der Fähre tatsächlich so passiert ist. Und aber eben auch der ganze Umbruch damals, der sicherlich dort mit einfließt. Also der Regisseur hatte ja davon gesprochen, Der Jan Holobek, das ist ein, ja, in Polen schon relativ bekannter Regisseur, der hat ja davon gesprochen, dass er nicht nur einen Katastrophenfilm, also eine Katastrophenserie machen will, sondern da geht es viel um Trauer, ja, um Verlust von Menschen und eben auch um den Kampf gegen so einen dysfunktionalen Staat. Und ich glaube, das trifft das auch ganz stark. Also in dieser Zeit, da ist vieles halt noch nicht rechtsstaatlich gewesen. Und deshalb bin ich da auch sehr, sehr gespannt auf die Serie.
Ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe das ja vorhin anfangs verglichen mit The Crown. Ich weiß nicht, ob ihr das beides kennt. Das ist ja angelehnt ans britische Königshaus. Und da ist ja genau das Gleiche. Du hast ja sehr viele Unwägbarkeiten. Worüber haben die sich wirklich unterhalten und was spielte so? Und ich da denke, also da könnte ich mir vorstellen, dass das eine gute Möglichkeit ist, um das auszudrücken. Nun war es, glaube ich, schwierig. Du hattest versucht, direkt von Netflix eine Antwort zu bekommen, was jetzt schon, was genau für Details geplant sind, ne? Ob die schon, was haben die denn blicken lassen?
Also es ist ein bisschen kompliziert, erstmal mit Netflix in Kontakt zu treten. Man muss ein Formular ausfüllen online und dann wird man angeschrieben und kriegt dann die Antworten sozusagen dann geschickt. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe da eben auch gefragt, ja, wann das anlaufen wird und ja. Also für den polnischen Markt kann man sagen, nächstes Jahr, da startet dann die Serie. Natürlich wollte ich auch wissen, ob es auch bei uns zu sehen sein wird, ja. Dass die Serie dann auf Deutsch erscheinen wird und das konnte man so noch nicht beantworten, ob wir die hier sehen können. Sicherlich in einer Synchronisation auf Englisch wird die wahrscheinlich irgendwie zu sehen sein, aber ob sie auch auf Deutsch zu sehen sein wird, das ist so ein bisschen fraglich. Also voraussichtlich wurde mir da dann gesagt, dass es die auch hier geben wird, dann in einer deutschen Synchronisation. Und was man aber über Netflix dann erfahren hatte, also wie groß dann auch dieser ganze Stab ist, also ein bisschen habe ich ja schon gucken lassen.
Aber du weißt noch mehr?
Naja, also das ist eine Riesenproduktion sein wird. Also da sind mehr als 3000 Statisten sogar dran beteiligt und die Produzentin, die hatte dann davon berichtet, dass es 140 Mitglieder der Crew sein werden und auch bei den Charakteren, die es da in der Serie geben wird, das sind nicht nur eine Handvoll, sondern 130, die da komplett mit dem Namen erwähnt werden. Also die erscheinen dann auch im Abspann und das zeigt eigentlich die ganze Dimension dieser Produktion. Also ein Riesenstab, also in Swinemünde ist ja gedreht worden, auch in Stettin ist bereits gedreht worden und die sind noch in ganz vielen anderen polnischen Städten unterwegs.
Auch auf Rügen, weil ich meine, da ist sie gesunken.
Nein, auf Rügen nicht, also oder auf Wasser vor, ja, Rügen.
Vor Rügen, genau.
Auf der Ostsee, da sind sie nicht, also das wird dann wahrscheinlich auch zu teuer sein. Und
das dreht man dann eher drin, ne?
Das dreht man dann drin und da bist du auf dem richtigen Weg, also deswegen wird ja auch in Brüssel gedreht. Da gibt es ein riesengroßes, ja, wie kann man das sagen, so eine Schwimmhalle, ein Bassin, Wasserbassin, ist aber eine Filmhalle, also für eine Produktion. Und da kann man richtig große Wasserszenen drehen und somit auch einen Untergang einer Fähre beziehungsweise eben, ja, die ganzen Szenen, die dafür gebraucht werden. Immerhin, das sind 130 Szenen, Katastrophenszenen, die dort in Brüssel gedreht werden.
Thorsten, wie siehst du denn diesem Projekt entgegen?
Ja, ich habe Mathis eben ganz aufmerksam zugehört. Das, was ich jetzt so von dir erfahren habe, übersteigt natürlich weit den Rahmen des tatsächlichen Ereignisses, also die beteiligten Leute und so. Ich bin bei solchen Sachen, sitze ich immer auf zwei Stühlen. Zum einen frage ich mich immer, ist es gerechtfertigt, ein an sich so dramatisches Ereignis in dieser Art und Weise umzusetzen. Andererseits sage ich auch, dass dafür natürlich dann sehr viele Menschen sensibilisiert werden. Insofern hat man also mal so das Gute und das Nicht-so-Gute dabei. Aber ich bin gespannt auf diese Serie. Ich werde mir wahrscheinlich auch angucken. Und vor allen Dingen, was mich dann dabei interessiert, inwieweit spielt das, was tatsächlich passiert ist, dann wirklich eine Rolle? Ist es nur der Aufhänger oder wird versucht, da doch so ein bisschen etwas nachzuvollziehen?
Also, da muss ich einspringen. Also, das hat auch der Regisseur so gesagt. Also, er will da auch quasi so ein Denkmal setzen. Also die Menschen, die dort ums Leben gekommen sind. Also da will er den guten Namen und eben auch die Würde der Menschen eben darstellen und zeigen und in Ehren halten. Also und das fand ich ganz spannend. Deswegen sage ich mir also ja, diese Serie, nicht nur weil das eben eine Katastrophenserie ist, sondern eben weil es auch um Gefühle geht, werde ich die mir dann auch anschauen.
Jetzt habt ihr beide mir die letzte Frage schon vorweggenommen. Ihr habt schon beide gesagt, ihr werdet sie euch angucken. Ich kann mich outen, ich werde das auch tun. Ich sage aber auf jeden Fall ganz vielen lieben Dank an euch beide. Das war eine sehr schöne Sendung, hat mir gut gefallen.
Wir bedanken uns auch.
Vielen Dank.
Ja, wenn ihr nun noch Fragen zur heutigen Folge habt oder uns sagen möchtet, wie ihr vielleicht das Unglück von damals erlebt habt, dann schreibt uns eine Mail an mvimfokus@ndr.de. Die Adresse und sämtliche Links stelle ich euch natürlich auch nochmal in unsere heutigen Shownotes. Dort findet ihr nämlich auch einen Link zum diesjährigen Voting für den Podcastpreis. Denn unser Podcast-Aufruhr vom NDR MV ist drauf auf der Liste zum Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis 2024. In der Kategorie Information. Falls ihr Aufruhr noch nicht gehört habt, dann macht das gerne. Den gibt's genau wie uns auch in der App der ARD Audiothek. Es geht darum, wie populistische Bewegungen in den letzten Jahren die politische Landschaft Deutschlands verändert haben. Drei Journalistinnen haben sich da auf eine Reise hier nach Vorpommern gemacht und viele ganz unterschiedliche Menschen getroffen und ihre verschiedenen Blickweisen eingesammelt. Wenn euch Aufruhr gefallen hat, dann stimmt für ihn ab, noch bis zum 20. Mai beim Deutschen Podcastpreis. Das war's für heute mit MV im Fokus. Mein Name ist Mirja Freie. Bis zum nächsten Mal.